Ja, wir wollen heute Morgen ein wenig über Gemeinde reden und ich möchte das in mehrere Teile machen. Heute Morgen möchte ich über das Thema reden, erstmal wozu Gemeinde, aber aus der göttlichen Perspektive. Wie sieht Gott Gemeinde? Wie sieht Gott uns als Gemeinde? Und ich glaube, dieses Thema ist sehr wichtig, weil man trifft immer wieder auch unterwegs Christen, die behaupten, ich brauche keine Gemeinde. Ich kann auch ohne Gemeinde mein Glaubensleben leben. Und wenn wir heute sehen, dass dies ein fataler Irrtum ist. Ein Christ ohne Gemeinde geht nicht. Ich habe mir das aus Gewohnheit gemacht, wenn jemand mir einen Brief schreibt in Bezug auf theologische Frage oder unterwegs mal an Diskussionen steht, dass ich mir immer diese eine Frage stelle, zu welcher Gemeinde gehst du? Und oft, wenn Menschen mit ganz komischen Gedanken kommen, gibt es noch eine kleine Nebensache. Dann sagen sie, ja, ich gehe in gar keine Gemeinde. Das ist einfach oft sehr typisch. Man hat seine eigenen Gedanken, man entfernt sich vom Wort Gottes und man will diese Gedanken durchdiskutieren, sage ich mal so. Aber oft hat man diese Gedanken, weil man nicht mehr da ist, wo Gott ist. Und Gott offenbart sich durch sein Wort, aber nicht nur, sondern durch das Wort in der Gemeinde. Die Gemeinde spielt eine enorme Wichtigkeit in unserem christlichen Leben. Nochmal, ein Christ gehört in eine Gemeinde. Er geht nicht in eine Gemeinde, sondern er ist aktiv dabei in der Gemeinde. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir müssen sehen, dass im Neuen Testament alle Briefe des Paulus geht es schlussendlich um was? Um die Gemeinde. Die Briefe, wo er schreibt, schreibt er an Gemeinden. Ob es der Römerbrief ist, Korinther, Galater, Epheser, Philippe, Kolosser, Thessaloniker. Und jetzt denkt er ein, aha, aber jetzt haben wir Timotheus. Das ist ja keine Gemeinde, ja. Stimmt, aber auch Timotheus, das erste Brief, erster Timotheusbrief, geht es um was? Um die Gemeinde. Und Timotheus, du hast diese Aufgabe, Gemeinde zu gründen. Die sind Qualitäten, wo du in der Gemeinde suchen solltest. So und so sollte Älteste sein, Diakone und so weiter und so fort. Okay, erster Timotheus. Dann sagen wir, okay, zweiter Timotheus wiederum nicht. Ja, 2. Timotheus sind Qualitäten für einen Mann Gottes, der Gemeinde gründet. Und welche Schwerpunkte er in diesen Dienst der Gemeindegründung legen sollte. Und das Ganze geht weiter. Ob Titus ist, Gemeindegründer, Philemon, Älteste einer Gemeinde. Das haben wir 1. und 2. Petrus, genau das Gleiche. Gemeinde immer im Mittelpunkt. 1. Johannes, genau das Gleiche. 2. und 3. Johannes, ein wenig persönlicher. Aber auch da geht es irgendwann wieder zurück zur Gemeinde. Der Judasbrief, die Entwicklung bis in die Endzeit hinein, in der Gemeinde. Und Offenbarung, ja, Offenbarung, Gemeinde. Oh ja, lass uns kurz öffnen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 12. Für die, wo ein ganz gutes Gedächtnis unter uns haben, sie werden sich zurückerinnern, dass wir diese Stelle mal vor 1-2 Jahren durchgenommen haben. Ja, also nur für die gute Gedächtnis. Aber ich kann es jetzt nicht ausführlich durchnehmen, aber wir haben dort gesehen, Offenbarung Kapitel 1, wir haben die Verse 12 bis 20 durchgenommen und wir sahen, wie Christus sich die Gemeinde offenbart, also Johannes offenbart. Und wo Johannes diese Herrlichkeit Christi sieht, erhöhte er Jesus Christus. Lesen wir Folgendes, Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, also die Stimme Christi, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und die 7 goldene Leuchter, was lesen wir in Vers 20? Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldene Leuchter, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinde, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinde. Das ist eine faszinierende Stelle. Weil wo Johannes sich umwendet, um zu sehen, wer redet mit mir, sieht er nicht Christi zuerst, sondern die Gemeinde. Er sieht zuerst die Gemeinde und das zeigt uns, welche hohe Stellung wir haben und welche enorme Aufgabe und Auftrag wir in dieser Welt haben, Christo Jesu zu einer verlorenen Welt zu proklamieren. Wenn einer draußen die Gemeinde sieht, sollte er schlussendlich Christus in uns sehen. Christus. Ja, und so geht es ja auch weiter in der Offenbarung. 7 Briefe an 7 Gemeinden. Das sind 7 Briefe von Jesus an Gemeinden. Deshalb, Geschwister, Gemeinde spielt eine so wichtige Rolle. Wir werden nachher noch sehen, die Gemeinde genannt Leib Christi. Deshalb heute Morgen wollen wir eher die göttliche Perspektive sehen. Ein anderes Mal werden wir sehen, wir in der Gemeinde, was heißt das ganz praktisch? Was heißt das, unsere Aufgabe in der Gemeinde? Wir werden es ganz kurz noch berühren, aber heute hauptsächlich die göttliche Perspektive. Wir haben diese Verse gelesen, Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22 und 1. Timotheus 3, Vers 15. Ich möchte noch mehrere andere Stellen lesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ihr dürft gerne heute Morgen ein bisschen sportlich sein. Wir werden viele Verse anschauen mit einem Ziel, dass wir sehen nochmal, wie wichtig die Gemeinde vor Gott ist. Und so öffnen wir 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 16 bis 17. Da geht es um die Gemeinde als Wohnsitz Gottes, als Gottes Tempel, als Tempel Gottes auf Erden. Und da lesen wir, wie Paulus sagt die Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dann wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das kann jeder Christ natürlich auf sich persönlich anwenden. Jeder von uns, der ein wiedergeborener Christ ist, in dem wohnt auch Gottes Geist. Und somit ist er ein Tempel des Heiligen Geistes. Es lohnt sich mal im Alten Testament, mal das ganze Thema Tempel zu studieren. Wie sieht Gott den Tempel dort in Jerusalem? Was war der Hauptziel der Stiftshütte, der Gott Mose gab für das Volk Israel? Und wie offenbart sich Christi durch den Tempel, durch die Stiftshütte? Und welche Stellung hat dies vor Gott? Aber so sagt Gott, die Gemeinde, ihr seid Gottes Tempel. Wir, Gemeinde, Gottes Tempel. In 2. Korinther 6, Vers 16 lesen wir Folgendes. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dann möchte ich nochmal lesen, die Verse aus Epheser, wo wir schon gelesen haben. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir als Tempel Gottes, wir als Gemeinde, als Wohnung Gottes im Geist. Ist dies nicht enorm? Verstehen wir, wem wir auf Erde repräsentieren? Verstehen wir, wer in uns wohnt und dass, wenn Gemeinde zusammenkommt, wer das Zentrum der Gemeinde sein sollte? Und so ist es für uns eine wichtige Tatsache, wenn wir da sein wollen, wo Gott ist, wenn wir da sein wollen, wo Gott ist, dann müssen wir in der Gemeinde beziehungsweise in der Zusammenkunft der Gemeinde sein, denn dort wohnt Gott. Unsere Beziehung zu Gott hängt zu einem großen Teil davon ab, welche Beziehung wir zu seiner Gemeinde haben. Eine Christ ohne Gemeinde, etwas wird darunter leiden, seine Beziehung mit Gott. Ein Christ braucht eine Gemeinde. Eine Gemeinde, wo Gott wohnt. In 1. Petrus lesen wir diesbezüglich, Kapitel 2, 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 5, folgendes. Erster Petrus, ich war gerade irritiert, weil ich war in 2. Petrus, ja, okay. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Wir als Gemeinde, ein geistliches Haus Gottes. Ja, die Gemeinde ist Gottes Familie. Wir alle sind ein Teil von dieser Familie. Und diese Familie zeigt sich durch aktive Gemeindeleben. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15, da sehen wir, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandern soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und er nennt diesen Ausdruck Haus Gottes. Und wo Paulus diesen Ausdruck Haus Gottes benutzt, in diesem gleichen Kapitel benutzte er es noch dreimal. Vers 4, Vers 5 und Vers 12. In Bezug auf der Älteste und sein Haus, in Bezug auf der Diakone und ihr Haus. Das wäre dann die Familie. Und so sehen wir, dass der gleiche Ausdruck benutzt Paulus, um auch die Gemeinde zu beschreiben. Die Gemeinde als Familie Gottes. Und in Familie, was braucht es da? Ja, viele Sachen. Ein wichtiger Punkt ist, und das lesen wir so wunderbar in Römer Kapitel 8. In Römer 8, diese so ermutigende Kapitel, lesen wir diese so erstaunliche Vers, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, dann damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Nochmal Vers 15. Den Geist in uns, in dem wir rufen, aber Vater. Wir haben eine sehr persönliche Beziehung mit unserem Herr und Heiland, mit unserem Erlöser, der uns so sehr geliebt hat. Ich nehme jetzt Erlöser in Bezug auf den Vater, der er seinen Sohn gab, dass durch ihn wir Sühnung empfangen haben. Es war die Liebe des Vaters, der sich uns offenbart hat. Und durch den Heiligen Geist in uns können wir zum Gott, dem Vater, der im Alten Testament ein distanzierter Gott war. Wir dürfen dem Bild oder dem Verständnis der Tempel im Alten Testament nicht vergessen. Der Priester ging einmal im Jahr ins Allerheiligste hinein, mit Furcht und Zittern, weil er eine Begegnung hatte mit dem lebendigen Gott. Und wo er in das Allerheiligste hineinging, er konnte nicht einfach so hinein. Und wo er aber vor das Allerheiligste stand, was war da? Die Vorhang. Ein Vorhang, und auf diesem Vorhänger waren die sogenannten Cherubim. Die Cherubim waren die, die den Weg in Garten Eden bewacht haben, nach dem Sündenfall. Der Weg zu Gott ist geschlossen. kein Weg mehr zu Gott. Aber dort am Kreuz von Golgatha, wenn Jesus rief, es ist vollbracht, dann rief der Vorhang dort im Tempel von oben bis nach unten. Und der Weg zu Gott war offen. Und wenn wir heute Kinder Gottes sind, als Familie können wir vor Gott kommen und Abba, Vater sagen. Es ist interessant, Paulus übersetzt den Wort aber nicht. Es ist ein Wort in Hebräisch, den man irgendwie nicht übersetzen kann. Ja, der eine würde sagen, ja, vielleicht Papi, Vati oder weiß ich was alles. Nein, auch dies ist es nicht. Aber es ist auf deiner Seite, ich sage es mal anders, sollte ein irdisches Kind Angst haben von seinem Vater? Ich hoffe, ihr antwortet mit Nein. Ja. Er sollte keine Angst haben von seinem Vater. Der Vater sollte eine Person sein, mit dem, wo ein Kind weiß, bei ihm habe ich Schutz und Geborgenheit. Mein Vater ist für mich da und zu ihm kann ich mit meiner Anliege kommen. Zu ihm kann ich, er ist allzeit für mich da. Er weiß, was ich brauche. Er ist für mich in jeder Hinsicht da. Ich weiß, die irdischen Väter sind nicht immer, ja, die Beste. Aber wir haben den vollkommenen Vater im Wort Gottes. Und er will eine Beziehung mit uns haben, der möglich ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Und so können wir als Familie persönlich gemeinsam vor ihm kommen und sagen, aber Vater, er ist unser Vater. Und als Gemeinde leben wir dies, Familie, die zusammenkommt. Wie kann man Gott seinem Aber oder Vater nennen und sich doch gleichzeitig weigern, Teil seiner Familie zu sein? Wie kann man ihm aber Vater nennen und nicht ein Teil der Gemeinde sein wollen? Oder nur ein passiver Teil? Oder nur, ja, ich bin mal dabei als Besucher. Es geht um mehr. Es geht ein Teil der Familie zu sein. Die Gemeinde, nochmal, ist Gottes Familie. Aber die Gemeinde, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das haben wir in 1. Timotheus 3, Vers 15 gelesen. In 2. Korinther 6, Vers 50, ich lese es nochmal. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir müssen sehen, die christliche Gemeinde, im Gegensatz zu dem Tempel der toten heidnischen Götzen, dem lebendigen Gott gehören. Sie kannten ja Tempel dort im griechisch-römischen Gedankengut. Aber die Tempel, das waren Tempel für Götze, die tot waren. Wir aber dienen dem lebendigen Gott. Und es geht nicht um diese Hülle. Es ist nicht der Gebäude, sondern es sind wir, die wir Tempel Gottes sind. Tempel des lebendigen Gottes. Das Neue Testament macht uns deutlich, dass die Gemeinde seine liebste Schöpfung und sein größter Schatz ist. Die Gemeinde hat eine sehr hohe Stellung vor Gott. Ja, ich möchte diesbezüglich mal drei Punkte anschauen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heiligen Geist. In Bezug nicht auf die Theologie, wie man es erklärt, sondern welcher Bezug haben sie zur Gemeinde? Wir haben ja Römer 8 gesehen, Gott der Vater, indem wir rufen, aber Vater. Aber lass uns noch ein paar andere Verse anschauen. In Epheser 1, die Verse 4 bis 5, Epheser 1, da lesen wir in Bezug auf Gott, der Vater, folgendes. Epheser 1, die Verse 4 bis 5. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Brüder und Schwestern, wie heute Morgen da sitzen, wie müssen wir einsehen? Es ist, weil der Vater es so wollte. Es ist seine Liebe, der uns offenbart hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er ist, Gott der Vater ist der Grund, warum Gemeinde zusammenkommt. Noch vor Grundlegung der Welt, noch vor dem Sündenfall hat Gott schon festgelegt, dass die Gemeinde entstehen wird und dass wir dazugehören werden. Also eine hohe Berufung und eine göttliche Bestimmung. Gott, der Vater, wollte es so. So sehen wir auch in Bezug auf das Alte Testament, das bezeugt das Galaterbrief, wie es ein Teil von Gottes Heilsplan war. Galater 3, Kapitel, die Vers 6 bis 9, lesen wir Galater 3, Vers 6 bis 9. Folgendes: Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Nochmal Vers 8. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Das Evangelium im Alten Testament. Wir wissen, dass die Gemeinde ein gewisses Geheimnis war. Und trotzdem hat Gott dem Vater in seiner Souveränität dem Abraham schon offenbart, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen oder alle Heiden, alle Nationen der Erde oder Geschlechter. Durch dich, dich habe ich auserwählt, damit einmal, ich sage jetzt mal, Gottes Volk, und da beziehe ich es jetzt auf die Gemeinde, entstehen kann. Die Gemeinde, welche Gott voraus bestimmt hat. Und wir müssen sehen, Gott der Vater hat für die Gemeinden, für uns den höchstmöglichen Preis bezahlt, indem er seinen geliebten Sohn gesandt hat, für sie zu sterben. Der höchste Preis hat er bezahlt, indem er seinen geliebten Sohn Jesus Christus für uns gab. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannes 4, Vers 14. Er hat sie erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Geschwister, es war seine Liebe zu uns. Am Kreuz von Golgatha offenbart sich Gottes Liebe an uns verlorene Menschen. Dort am Kreuz von Golgatha offenbart sich Gottes Liebe, aber auch wiederum Gottes gerechter Zorn über Sünde. Dies, was wir verdient haben, hat der Sohn Gottes auf sich genommen, weil Gott in seine Liebe, Gott der Vater, es so wollte. Denn so sehr hat er uns geliebt, damit wir auch einmal diese Gemeinschaft haben können, Gemeinde, wo wir vor ihm kommen und sagen, aber Vater. Wir müssen sehen, 1. Johannes 1, Vers 3, Zeit haben, wenn wir jetzt nicht alle Verse lesen. Aber Gott, der Vater, hat fortwährend Teil an der Gemeinschaft seiner Gemeinde. Er ist ein Teil dieser Gemeinschaft. Und diesen Vers möchte ich lesen, Epheser 3, Vers 21. Epheser 3, Vers 21, da lesen wir: Epheser 3, 21, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Wem? Gott, dem Vater. Die grundlegende Aufgabe der Gemeinde besteht darin, ihn zu verherrlichen. Das ist der Grund, warum wir heute Morgen da sind. Das ist der Grund, warum wir ein aktiver Teil einer Gemeinde sein sollten. Ihn zu verherrlichen. Wir müssen sehen, der Mensch ist genau darum geschaffen worden. Der Mensch ist schlussendlich von Gott geschaffen worden, um Gott zu verherrlichen. Das ist die primäre Aufgabe jedes Menschen. Der Sündenfall hat es zerstört. In Christus Jesus oder durch die Liebe des Vaters haben wir diese Möglichkeit wieder. Oder diese Aufgabe, ja diese Pflicht sogar, ihn zu verherrlichen. Das dürfen wir auf uns persönlich beziehen. Jeder von uns sollte ihn verherrlichen. Und darum, Paulus, ist das sehr einfach. Ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Danke, Bruder. Ja. Ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Also ganz einfach. Wenn ich nach dem Gottesdienst noch in McDonald's gehe, tue es zur Ehre Gottes. Wenn ich zu Hause etwas esse, tue es zur Ehre Gottes. Das heißt alles. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens als wiedergeborene Christen, der nicht ihm gehört. Und so persönlich tut es zur Ehre Gottes. Als Gemeinde gemeinsam zur Ehre Gottes. Gott der Vater. Jetzt kommen wir zum Gott. Der Sohn Gottes, Gott der Sohn. In Epheser Kapitel 5, da kommen wir zu diesem wunderbaren Bild, der Paulus da benutzt. In Epheser 5, da geht es ja unter anderem um die Ehe. Keine Angst, wir werden kein Eheseminar durchnehmen jetzt. Ja. Aber da sehen wir, welche hohe Stellung die Ehe vor Gott hat. Und wiederum, wie er dieses Verständnis nimmt von der Liebe des Sohnes zu der Gemeinde. Und nimmt diese Liebe und nimmt das als Bild auch für die Ehe. So lesen wir Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sie selbst für sie hingegeben hat. So sehen wir, der Sohn gibt sich selbst hin. Wir haben die Liebe des Vaters gesehen, aber da sehen wir die Liebe des Sohnes, weil er uns so sehr geliebt hat. Er hat uns geliebt und deshalb gab er sich selbst hin. Er ging freiwillig diesen Weg. Und Männer, vielleicht nebenbei, so sollten wir unsere Frauen lieben. Ja, wir sollten unsere Frauen lieben, wie Christus uns geliebt hat. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich ermahne mich selbst jetzt auch. Ja. Aber wenn wir unsere Frauen nicht so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, kann es sein, dass wir ein falsches Verständnis haben von der Liebe Christi zur Gemeinde? Kann es sein? Vielleicht sollten wir noch mehr darüber studieren, wie Christus uns geliebt hat. Und so mehr wir dies vor Augen haben werden, wird unsere Ehe und unsere Liebe zu unseren Frauen, die Gott uns geschenkt hat, umso tiefer werden. Diese aufopfernde Agape-Liebe. In Titus 2, Vers 14, da lesen wir, auch in Bezug auf den Sohn, 2, Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Der sich selbst für uns hingegeben hat. Nochmal, dieser Opfertod Jesu Christi, den Weg, der er gegangen ist, damit wir überhaupt vor Gott dem Vater stehen können. Aber wiederum, dass wir ein Volk des Eigentums werden. Ein Eigentum Gottes, ein Eigentum Christi. Das eifrig ist, und da steht, gute Werke zu tun. Können Sie auch anders sagen, ihm zu verherrlichen. Eifrig, persönlich, als Gemeinde, gemeinsam. Anderer Vers lesen wir, er hat sein Leben für die Schafe gegeben. Johannes Kapitel 10, Vers 11 bis 16. Deshalb hat Gott ihn auch zum Haupt der Gemeinde gemacht. Wir haben in Vers 25 von Epheser gesehen, in Vers 23 steht, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Christus als Haupt der Gemeinde. Wenn die Ältesten dies sind, die Verantwortung tragen, aber schlussendlich ist es Christus, der der Haupt einer Gemeinde ist. Und dementsprechend wollen wir uns auch Christus unterordnen. Dementsprechend wollen wir auch dies verkündigen, was er uns gegeben hat, sein Wort. Christus offenbart sich durchs Wort. Aber da kommen wir zu einem sehr tiefen Gedanke. Wiederholt wird die Gemeinde wie genannt? Leib Christi. Wir als Gemeindegeschwister werden Leib Christi genannt. Epheser 4, Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Wir Gemeinde sind Teil vom Leib Christi. Leib Christi. Jeder Einzelne gehört dazu. Ja, und ich sage mal so, jeder Einzelne gehört aktiv dazu. Weil da geht es unter anderem um Gaben. Wir kommen noch ganz kurz über den Heiligen Geist, werden wir kurz noch darüber reden. Das ist eigentlich die nächste Botschaft, wird irgendwann nächstes Jahr sein, auch in Bezug auf die Gemeinde. Wir, Geschwister, sind Leib Christi. Nochmal, ich möchte auf zwei Art und Weise sehen. Persönlich, du bist ein Teil vom Leib Christi. Die Gemeinde ist Leib Christi. Und das war für mich auch eine Ermahnung, weil zuerst ist man ja für seine Gemeinde da. Und man gibt ja auch seine Gabe, auch in der Gemeinde. Man lebt es in der Gemeinde aus. Aber wo mir diesmal groß geworden ist, dass die Gemeinde weltweit Leib Christi ist, auf einmal merkte ich, es ist mir nicht egal, was in andere Gemeinde geht. Es ist mir nicht egal, wenn andere Gemeinde das Wort verlassen. Es ist mir nicht egal, wenn die Welt in die Gemeinde hineinkommt. Und ja, was macht man da? Erstmal, man geht vor Gott. Herr, wirke du. Und wir haben 7-Cent-Schreiben, wo genau über solche Situationen reden. Der Herr ist es auch nicht egal. Er schreibt 7 persönliche Briefe an 7 Gemeinden. 5-mal in 5 Gemeinden. Er muss sie tadeln. In Liebe aber, um sie zurückzubringen zum Eigentlichen, zurück zum Wort, zurück zu Christus, zurück zu Gott dem Vater, zurück zu Verständnis Gemeinde in dieser Welt und wie eine Gemeinde dementsprechend auch leben sollte. Ja, es sollte uns nicht egal sein, weil wir wissen vom Wort Gottes, dass der Abfall kommen wird und es wird ein geistlicher Abfall sein. Weg von Christus, weg vom Wort Gottes. Wir müssen beten, dass Gott in unserem Land Gemeinde schenkt, die fest bleiben im Wort, die kompromisslos bleiben. Aber nicht nur fest und kompromisslos, sondern das Wort auch bewusst und aktiv leben. Christus in uns. Und so hat Christus ja versprochen, er wird bei uns sein bis am Ende der Tage. Matthäus 28, Vers 19 bis 20, da geht es ja unter anderem um diesen wichtigen Missionsbefehl. Und wir werden gerade noch sehen, der Missionsbefehl ist ein Auftrag, nicht primär für ein Missionswerk, sondern ein Auftrag, der aus der Gemeinde hinausging. Ja, sogar Paulus hat sich dieser Ordnung unterordnet. Wir kommen noch gerade dazu. Lass uns lesen, Matthäus 28, der Missionsbefehl. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Gemeinde, Christus ist bei uns. Er ist bei uns bis an das Ende der Weltzeit. Er lässt uns nicht allein. Und so ist auch die Gemeinde der Ort, wo das Abendmahl gefeiert wird, hin auf Jesu Christi, als Erinnerung auf Christi Tod. Auf Erinnerung an dies, was er für uns vollbracht hat, dort am Kreuz von Golgatha. Die Gemeinde ist der Ort, wo dies erinnert und gefeiert wird. Der dritte Punkt, wir haben gesagt, Gott Vater, Gott Sohn und jetzt Gott, Heiliger Geist. Wir müssen sehen, dass die Entstehung der Gemeinde, das lesen wir im Apostelgeschichte Kapitel 2. Ab Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist über den Jünger. Und da entsteht die erste Gemeinde. Ja, es war eine jüdische Gemeinde, damals in Jerusalem. Aber auch da lesen wir schon, dass Proselyten, als sogenannte Heiden, die sich zum Judentum bekehrt haben, sich dann auch zu Christus bekehrten. Durch den Heiligen Geist ist die Gemeinde dort in Jerusalem entstanden. Mit Macht und Herrlichkeit wurde es bestätigt. Und die gleiche Bestätigung sehen wir dann in Apostelgeschichte Kapitel 10, auch durch den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 48. Wo der Heilige Geist über die Heiden kam. Und da erfüllt sich dies, was wir im Epheserbrief so wunderbar erklärt bekommen. Was wir anderswo lesen, da ist weder Grieche noch Jude. Dies, was uns trennte voneinander, den Juden von den Heiden, dieser Zaun ist weggenommen worden. Und heute durch den Heiligen Geist sind wir eins, als ein Volk vor Gott. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Durch die Wunder der Wiedergeburt sind wir alle ein Teil der Gemeinde. Und diese Wunder geschieht durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 13 lesen wir, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Einem Geist, den Geist Gottes. Er macht uns eins. Er macht uns gleich. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Freie noch Sklave. Da ist weder Arme noch Reiche. Da ist weder Mann noch Frau. Eins durch Jesus Christus. Es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Er erleuchtet den Verstand, betrifft die Wahrheit aus Gottes Wort. Es ist immer gefährlich, wenn jemand getrennt von einer Gemeinde meint, er kann die Wahrheit vom Wort Gottes erkennen. Ja, wir sind alle berufen, zu Hause zu forschen. Und trotzdem sind wir ein Teil der Gemeinde. Wenn jemand kommt, ich habe neue Erkenntnisse vom Wort Gottes. Geschwister, ich möchte euch da ermutigen, aber auch ermahnen, passt auf. Neue Erkenntnisse. Gottes Wort hat sich nicht verändert. Und das seit 2000 Jahren. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Aber wir haben den gesamten Ratschluss Gottes. 1. Mose bis Offenbarung. Da offenbart sich Gott. Und dies haben wir durch den Geist Gottes. Und es ist der Geist, der uns führt im Wort. Ich möchte diesbezüglich noch zu einem anderen Punkt kommen. Wir haben Gott Vater gesehen, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und in Bezug auf den Heiligen Geist sehen wir noch einen wichtigen Punkt. Er gibt die angemessene Gabe, damit der Leib funktionieren kann. Es ist eigentlich eine Lektion für das nächste Mal. Und trotzdem, Geschwister, durch den Geist Gottes, wenn wir Kinder Gottes sind, hat jeder von uns, das lesen wir in 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 7, wir können bis Vers 4, Kapitel 14 gehen, hat jeder von uns ohne Ausnahme eine Gabe bekommen. Und die Gabe, die wir bekommen haben, sind nicht für eine eigene Erbauung, sondern zur Erbauung der Gemeinde. Also das heißt was? Ich kann ja nicht ein passiver Teil der Gemeinde sein. Ich muss aktiv meine Gabe in der Gemeinde, der Gott mich hineingesetzt hat, einsetzen. Weil dies dient zur Erbauung des gesamten Leib Christi. Deshalb wollen wir nicht passiv sein. Wir wollen nicht nur Sonntagbesucher sein im Gottesdienst. Wir haben gesehen, wir wollen ja doch da sein, wo Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und wo ist es? In der Gemeinde. Und so wollen wir dementsprechend auch diese Gabe wahrnehmen, der Gott uns gegeben hat. Und diese Gabe, die haben eine große Vielfalt. Ich glaube, eine Gabe in einer Art und Weise, die hat jeder von uns bekommen. Der eine vielleicht mehr, es muss auch gelernt werden. Aber es ist die Gabe des Gebets. Durch Gebet steht und fällt alles. Durch das Ringen vor Gott. Gebet ist unser Gespräch mit Gott. Gebet zeigt die Abhängigkeit, wo wir haben, von ihm. Das Gebet bringt uns näher zu Gott. Und ja, Paulus erkennt das immer wieder. Geschwister, ich brauche eure Gebet. Die Epheser sagt in Epheser 6, lasst uns das lesen, ist gerade offen bei mir, Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Es geht da um das gemeinsame Gebet vor Gott, das Persönliche. Aber Paulus erkennt, Geschwister in Epheser, wenn ihr nicht betet, dann wird etwas im Dienst fehlen. Und das ist ein Ruf an uns alle. Deshalb sind Gebetsstunde, es sollte eigentlich kein Zwang sein, sondern es soll wirklich eine Stunde sein, wo wir als Gemeinde die Missionsbefehl wahrnehmen im Gebet, wo wir Gemeindeanliegen vor Gott bringen. Und in dieser Abhängigkeit von Gott bleiben. Ich weiß nicht, was sie heute Morgen gemacht haben, wo sie aufgestanden sind. Ich denke, die meisten haben wahrscheinlich einen Kaffee getrunken. Ja. Bei uns zu Hause haben wir gerade eine Not, die Kaffeemaschine ist kaputt. Ja. Aber es geht auch mal ohne Kaffee. Aber es ist der Punkt, bitte nehmen Sie es nicht persönlich, aber machen Sie den Gottesdienst vor Gott im Gebet. Vom Sonntagsschule zu den Unterweisungen, die ganze rundherum, ja, auch der gepredigte Wort, wir sind alle abhängig von ihm. Und somit braucht es unser Gebet. Die Ältesten kommen ja vor den Gottesdienst zusammen und beten für den Gottesdienst. Es gibt seit Neuem einen ganzen Teil der Jugend, der vor dem Gottesdienst zusammenkommt und die Anliegen auch intensiv vor Gott bringt, mit dieser Erkenntnis, ja, wir müssen beten, in dieser Abhängigkeit von ihm zu bleiben. Nochmal, Gebet ist eine Gabe unter viele, aber diese Gabe hat wahrscheinlich jeder. Beten können wir alle. Über Gabe werden wir anders mal nochmal reden. Ich möchte noch zum letzten Punkt kommen. Die Gemeinde, die Säule der Wahrheit. Die Gemeinde, die Säule der Wahrheit. Die Gemeinde als Stützpfeiler. 1. Timotheus 3, wir haben die Verse gelesen, ich lese es nochmal. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Geschwister, wir als Gemeinde, die Gemeinde weltweit hat diese eine Auftrag, was? Wir sind der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, durch die Gemeinde steht und fällt die Wahrheit Gottes. Steht und fällt die Wahrheit Gottes. Die Worte des Paulus lassen verstehen, wie wichtig das rechte Verhalten in der Gemeinde ist. So sollen sie auch verstehen lassen, welche unverzichtbare Rolle die Gemeinde im Leben des einzelnen Christen spielt. Unsere Beziehung zu Gott und zu seiner Wahrheit befindet sich in großer Gefahr, wenn die Gemeinde nicht den gottgewollten Raum in unserem Leben einnimmt. Weil wir, nochmal, repräsentieren, was haben wir gelesen? Was sind wir? Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wenn wir Leib Christi sind, dann sollte durch die Gemeinde diese Wahrheit proklamiert werden. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Aspekte. Auf der einen war es ein Fundament, der damals gelegt wurde. Epheser 3, 8 bis 11, 1. Korinther 12, Vers 28, Epheser 4, Vers 11. Die Apostel und Propheten haben die Fundamente der Gemeinde gelegt, welcher Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und dieses Fundament ist die Lehre der Apostel und der Propheten. Und Geschwister, da haben wir es. 1. Mose bis Offenbarung. Und dies sollte proklamiert werden. Dies sollte in Kraft und Wahrheit weiter verkündet werden. Es gibt nichts Wichtigeres in der Gemeinde als das verkündigte Wort Gottes, der dann auch aktiv gelebt werden sollte. So sagt Paulus, ich möchte zum Schluss kommen, so sagt Paulus, 2. Timotheus sagt er, 1. Timotheus, in Bezug auf der Gemeinde, daher ermahne ich, Vers 1 und 2, Entschuldigung, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Totenrichter wird, um seine Erscheine und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Sind wir in dieser Zeit angekommen, in der die gesunde Lehre immer mehr mit Füßen zertreten wird, ja auch in der Gemeinde? Wir müssen demütig vor Gott sein. Wir müssen in dieser Abhängigkeit von Gott bleiben, weil Geschwister, wenn wir dies nicht wahrnehmen, was Gott uns im Wort Gottes gibt, ja auch Gemeindeleben, und wie wichtig Gemeindeleben ist. Wenn wir unsere Kinder nicht dies auch groß machen, dass ihr ein Teil der Gemeinde seid und ihr solltet ein aktiver Teil der Gemeinde sein, dann wird eine Generation aufwachsen, die Gemeinde nicht mehr versteht. Und dann wird der Abfall hineinkommen. Wir müssen diese Grundwahrheiten bewusst leben. Und deshalb, das verkündigte Wort Gottes sollte immer im Zentrum bleiben. Verkündigt in Kraft und Wahrheit. Und so wollen wir nächstes Jahr, wollen wir dann nochmal über Gemeinde reden und dann ganz persönlich über uns und unsere persönliche Aufgabe in der Gemeinde. Mit einem Rückblick nochmal, wir sind Leib Christi. Wir sind Leib Christi, weil Gott Vater und Sohn und Heiliger Geist es so bestimmt haben, von Gott berufen. Geschwister, wir sind heute da, weil er es vorherbestimmt hat, durch seine Gnade und Liebe. Ihm sei alle Ehre. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, danken für dein Wort. Danke, dass Herr es, aber Vater, dass es dein Wille war, uns zu erretten. Und dass du deine Liebe offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Ja, Jesus, du bist den Weg gegangen, weil du uns so sehr geliebt hast. Und durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, sind wir zu Kinder Gottes geworden. Weil unsere Sünde uns vergeben worden sind. Und weil wir nicht mehr uns leben, sondern weil der Heilige Geist, weil Abba Vater, weil Jesus Christus, du in uns, weil ihr in uns wohnt, durch den Geist. So beten wir auch für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, wo du in allem das Zentrum bist, Herr. Eine aktive Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, eine Gemeinde, wo Licht und Salz ist, eine Gemeinde, wo diese Wahrheit proklamiert, welche wir im Wort Gottes haben, eine Gemeinde, die in einer Abhängigkeit von dir lebt, Herr. Ich möchte für jede einzelne von uns beten, dass wir es alles sind. dass die Gemeinde die höchste Stellung in unserem Leben bekommt, weil die Gemeinde Leib Christi ist. Und Herr, du siehst auch uns, wo wir vielleicht auch Korrektur brauchen. Vielleicht, wo wir uns an gewisse Traditionen festhalten. Herr, wo es Korrektur braucht, schenke du es. Wo es Ermahnung braucht, schenke du es. Dass wir immer ähnlicher werden, so wie du, Herr, durch deinen Geist in uns. Danke, Herr, dass wir heute Morgen als dein Leib zusammenkommen dürften. Weil du im Zentrum bist. Es geht um dir. Es geht um deinen Namen. Und ihm wollen wir verherrlichen. Ihm loben und preisen. Amen.